Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag hier im Wissensstrang bei den Chemnitzer Linux-Tagen 2013. Nach dem Vortrag haben wir noch quasi ein Stückchen Historie zum CLT, Making of CLT. Trägt der Chris Hübsch vor. Wer da Interesse hat, noch ein Stück Geschichte mitzuerleben, sei einfach eingeladen, hier in dem Vortragsraum sitzen zu bleiben. Wir starten jetzt mit Alexander Stecher von Open Thin Client GmbH. Ist es? Keine AG.
Nee.
Und zum Thema Nutzung von PCs und Thin Clients für VDI und Cloud.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Herzlich willkommen. Ja, jetzt bin ich der Letzte, ne, sozusagen. Ich hoffe, also der Vorletzte, der echte letzte Vortrag. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen begeistern kann mit meinem Vortrag, mit unserem Projekt, mit unserer Software. Ja, ich lege gleich los. Kurz etwas, gerade die Frage war ja berechtigt, GmbH, wer ist eigentlich Open Thin Client? Wir sind in der Marktzeit rund, ja, seit dem Jahr 2000 in etwa. Wir bedienen typische mittelständische Kunden aus Industrie, Handel, Logistiker, Produktion, Dienstleistungen, Healthcare mittlerweile. Und ja, unsere Software ist gewachsen und in der jetzt momentanen Generation war der erste Startschuss, als wir Open Source gegangen sind. Das war zur Systems 2007. Systems, ich weiß nicht, ob das eine oder andere noch kennt, also es war die zweite große IT-Messe in Deutschland. Im Norden gibt es immer die CeBIT und im Süden in München war immer die Systems damals. Apropos CeBIT, ich weiß gar nicht, war jemand auf der CeBIT letzte Woche? Ja? Und zum ersten Mal oder schon öfter da gewesen? Also ich war auch letzte Woche, aber ich muss sagen, so klein wie letztes Jahr war sie noch nie und so wenig los wie letztes Jahr war auch noch nie. Da waren ja die Hallen leer, das war ja, haben Sie das gesehen? Und dann ist ja so, immer untenrum, wenn man so den Plan so vor sich hat, untenrum ist immer die Telekommunikation, Security und so weiter und senkrecht runter kommt dann ERP, IBM, SAP und so weiter, ERP-Systeme. Und an dem Eck, da hatten sie eine Halle gefüllt mit Küchen, Waschmaschinen, Kühlschränken konnte man da angucken, von Grohe gab es Badarmaturen, also unglaublich, unglaublich. Das war früher noch was anderes. Naja gut, ich will jetzt da nichts prognostizieren, jedenfalls die Systems gibt es heute nicht mehr. Und damals haben wir, wie gesagt, ein bisschen in Pressearbeit drumherum gemacht, sind wir Open Source gegangen. Den Schritt kann man nur einmal gehen und auch nur in eine Richtung, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, sonst wären Sie nicht hier beim Linux-Tag. Ja. Im April 2009 haben wir dann eine eigenständige GmbH gegründet, die genauso heißt wie die Firma selbst, wie das Produkt selbst, die Firma. Das passt natürlich, das liegt nahe, den Namen haben wir uns schützen lassen. Unser Sitz ist in Stuttgart und in Dresden haben wir auch ein Büro. Momentan haben wir 5 Mitarbeiter, wir waren auch schon mehr, aber das ändert sich nun mal, Fluktuationen. Ja, das Thema steht ja in der Agenda, Nutzung von Alt-PCs und Thin-Clients für VDI und Cloud-Anwendungen. Ich stelle gleich ein. Situation, wie schaut es denn normalerweise aus beim Kunden? Sie, wenn es jetzt um sich selber geht oder vielleicht auch Sie sind ein IT-Betreuer oder haben einfach, ja, sage ich mal, ein gewisses Interesse an der IT, möglicherweise bedienen Sie Kunden beim Freund, beim Nachbar, beim Arbeitgeber, wie auch immer, für die IT zuständig. Oftmals ist es eben so, dass es eine gewachsene Installation ist. Was meine ich damit? Wir haben in der Regel unterschiedliche Hardware, verschiedene PC-Generationen, verschiedene Laptops, ja, bunt gemischt, verschiedene ja, Prozessoren drin. In der Regel haben wir auch noch unterschiedliche Betriebssysteme. Wenn das so, sage ich mal, der typische Kunde ist, dann, ja, auch wenn wir es nicht gerne hören oder sagen wollen, aber es ist einfach so, meistens ist Windows draußen im Feld und dann sind eben die Zahlen ja auch noch hier gemischt, dass ein XP und Vista und Windows 7 und was haben wir denn jetzt momentan, Windows 8, dass eben auch das noch durcheinander gemischt ist. Möglicherweise auf der Serverseite haben wir dann auch noch andere Betriebssysteme. Und logischerweise, der Kunde muss arbeiten, der hat irgendwelche Anwendungssoftware, verschiedene zahlreiche Anwendungssoftware, zum Teil für jeden User, sagen wir mal ein Mailsystem, das benutzt jeder. Ein Buchhaltungsprogramm wird vielleicht nur von wenigeren benutzt und bis hin zu irgendwelchen, ich weiß es nicht, Label-Druckprogrammen, das vielleicht nur von einer einzigen Person in der ganzen Firma benutzt wird. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet, für den Admin einen sehr großen Aufwand. Wenn es eine eigene IT-Abteilung gibt, können die relativ schnell und schön umrechnen, was kostet mich denn eigentlich meine IT in der Firma, was kosten mich die Administratoren. Wenn es einer nebenher macht, wie es eben oft in kleineren Firmen der Fall ist, ist es schon sehr schwierig, das etwas mit Zahlen zu unterlegen. Ja, und wenn man eben externe Dienstleister hat, dann bekommt man dafür auch die Rechnung. Es gibt viele Statistiken, die, ja, das ist jetzt hier von Siemens Business Services, von der Bitkom gibt es welche und von anderen. Es gibt viele Statistiken, die hier eine Aufschlüsselung gemacht haben. Wo laufen denn eigentlich die Kosten rein, IT-Kosten in einer Firma? Die kleinsten Dinge, denkt man eigentlich gar nicht, aber ist so, die kleinsten Dinge sind die Hardware. Ja? Ich rede von Zinclines. Ich werde auch nachher nochmal drauf zurückkommen, logischerweise in dem Vortrag. Ein Zincline kostet, sage ich mal, ungefähr 300 Euro. Wie oft habe ich die Diskussion mit dem Kunden, also sagt, was? 300 Euro für so ein kleines Ding und da ist noch nicht mal was drin? Keine Festplatte drin, kein Lüfter drin und dafür soll ich so viel ausgeben. Für 400 Euro kriege ich, weil ich einen Rahmenvertrag habe, kriege ich einen ganzen Dell-PC mit Betriebssystem und Festplatte und so weiter und so weiter. Das mag sein, aber das ist gar nicht der große Nutzen an der Stelle, wenn man einfach den Gesamtkostenfaktor betrachtet. TCO, Total Cost of Ownership. Und da ist es so, wie gesagt, die Statistiken sind alle ungefähr ähnlich, dass eben das Operating, der Support der größten Kostenblock sind. Ja, man muss wirklich mal schauen, was kostet eigentlich ein Arbeitsplatz, ein IT-Arbeitsplatz pro Jahr oder noch besser gerechnet in 3 Jahren. Und jetzt ist die Rechnung relativ schnell und einfach gemacht. Eine Firma mit, sagen wir mal, 100 Mitarbeitern hat vielleicht in der IT 3 Mitarbeiter. Jetzt können wir denen ihre Jahresgehälter hochrechnen, ja, zusammen addieren, teilen wir die mal durch 100, dann haben wir schon mal mindestens diese Kosten, die wir umlegen müssen pro Arbeitsplatz und Jahr, weil sonst wären ja die nicht da. Ja, und dann kommt noch gewisse Infrastruktur dazu, die geschaffen werden muss, das Büro, wo die sitzen, muss mitbezahlt werden und so weiter und so weiter. So, und das wollen wir verbessern, das wollen wir senken diese Kosten, wie kann man das tun? Was ich jetzt erzähle, ist ja nichts Neues. Ich denke, das haben Sie schon selber irgendwo gelesen, gehört, wird ja auch von Großen, wie heißen sie denn, Citrix und anderen, immer wieder, sage ich mal, wie eine Religion schon in die Welt getragen. Also die Lösung heißt Zentralisierung und die Lösung heißt Konsolidierung. Konsolidierung, damit wird eben meistens von den Servern gesprochen, VMware und ähnliche Geschichten. Also was meine ich damit? Man kann Arbeitsplätze virtualisieren. Also der PC, der bisher, so wie jetzt zum Beispiel hier unten oder wo eben bisher bei der Sekretärin am Arbeitsplatz stand, wo eben lokal ein Betriebssystem drauf ist, lokale Festplatte drin, CD-Laufwerk und so weiter, den kann man nehmen und man virtualisiert ihn und packt ihn ins Rechenzentrum. Was habe ich da für einen Vorteil? Erstens mal weiß ich nachher genau, wo meine Arbeitsplätze sind, nämlich sie sind alle im Rechenzentrum, dort wo sie hingehören, gekühlt und sicher. Ja? Und zum Zweiten kann ich sie klonen. Ich kann einen Standardarbeitsplatz definieren und sagen, das ist der Standardarbeitsplatz für mein Unternehmen und den dann einfach sagen, ich dupliziere oder ja, ich verdreifache, verfünffache so oft, wie ich ihn eben brauche, diesen Standardarbeitsplatz und spare mir damit enorm Zeit und Administrationsaufwand. Übrigens, ja, da komme ich gleich noch drauf, mit den Anwendungen. Die Anwendungen, die da drauf laufen, die kann man auch hergehen und sagen, auch die kann man zentralisieren durch irgendwelche Terminal-Services. Da gibt es verschiedene Hersteller, Windows-Terminal-Server oder andere. Oder, ja, gerne wird auch an dieser Stelle das Wort Cloud benutzt, was vielleicht auch nicht wirklich was anderes jetzt wie Terminal-Services ist. Da spricht man dann von Public-Cloud und Private-Cloud. Also letztendlich auch nichts anderes, wie dass man sagt, die Anwendung läuft irgendwo. Ich weiß gar nicht genau wo. Aber ich kann von meinem Arbeitsplatz darauf zugreifen. Über eine IP-Adresse oder über irgendwelche Software spielt jetzt gar keine Rolle, muss auch der User nicht wissen. Ja, dazu gehört, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn der PC weg ist, keine lokalen Anwendungen und Daten auf dem Endgerät. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, komme ich gleich noch drauf. Das ist gar nicht zu verachten, dieses Problem. Wir haben die eine oder andere Klinik als Kunde und da gibt es zum Beispiel Laptops für die digitale Visite. Also digitale Visite ist, ich weiß nicht, wenn Sie das letzte Mal im Krankenhaus waren, wünschen wir alle keinem, aber in der Regel ist ja so, morgens um 10 Uhr ist Visite, kommt der Chefarzt zur Tür rein und dahinter 2 oder 3 Schwestern. Die eine hat die Krankenakte, die dahinter hat die Laborberichte und die dritte trägt die Röntgenbilder. Ja? Und das in heutiger Zeit ist nicht mehr State of the Art. In vielen Häusern ist es noch so, aber der Schritt geht eben hin zur digitalen Visite. Das heißt, die haben zukünftig ein Mägelchen dabei. Da ist entweder was fest integriert oder ganz einfach steht ein Laptop oben drauf. Dieser Laptop übers WLAN, sicheres WLAN, hat eben direkten Zugriff auf die Krankenakte. So, und jetzt ist der Punkt der, was passiert, wenn der Laptop gestohlen wird? Und es wird nun mal gestohlen. Im Krankenhaus gibt es alle möglichen Leute. Ja, ich kann jetzt da nichts sagen, wo jetzt, wer jetzt da die Täter sind, die da Diebstähle machen. Auf jeden Fall kommt Zeugs weg. Ist einfach mal Fakt. Je größer das Haus und je größer der Durchlauf von kommenden und gehenden Patienten, umso größer ist eben auch die Sachen, die gestohlen werden. Und der Punkt ist jetzt ganz einfach der, jetzt stelle man sich mal vor, es wird ein Laptop gestohlen und auf diesem Laptop sind irgendwelche Patientendaten drauf. Irgendwelche. Ja, da kann man eventuell Blödsinn mitmachen. Geschweige denn von diesem, ja, den Ruf zu verlieren des Krankenhauses, ja, die rechtliche Geschichte, das ist sehr schwierig. Also daher nochmal zurück, die lokalen Anwendungen am besten weg. Nicht mehr lokal, sondern irgendwo auf den Server und die Daten gleich mit. So, von dem Endgerät, das jetzt irgendwie aussieht, wenn wir den PC jetzt weg haben, haben wir dann einen Zugriff auf diesen virtuellen Desktop, also im Falle der Version 1, also sagen wir virtualisieren den ganzen PC. Oder wir greifen einfach nur auf die eigentliche Applikation zu, wenn ich zum Beispiel mit Terminal Services arbeite oder wie schon gerade eben ausgeführt, einfach diese Cloud-Anwendungen, dass ich sage, über den Browser starte ich mir meine entsprechenden Portale und arbeite dann da drin. So, das Endgerät selbst sollte eigentlich dumm und austauschbar sein. Ja, und das Endgerät selbst, das Dumme und Austauschbare, sollte von der Verwaltung her ja, günstig sein, einfach soll es funktionieren und ja, zentral, wenn wir schon alles jetzt, wie ich gerade gesagt habe, zentral managen, dann oder ablaufen haben, Datenablage, dann sollte logischerweise eben auch die Verwaltung der Endgeräte zentral sein. Ja, und die Lösung ist OpenSync Client. Jetzt habe ich noch eins vergessen, als weiteren Punkt. Es steht nämlich im Titel drin, Alt-PCs als den Client verwenden. Das wäre natürlich sozusagen jetzt der letzte Punkt, den ich hier, wie gesagt, hätte noch ergänzen können. Geschickt wäre es natürlich, wenn man die vorhandenen PCs weiter nutzen könnte. Ja, muss ich nicht alles rauswerfen und neu kaufen, denn damit habe ich ja einen maximalen Nutzen, dass ich sage, bereits angeschaffte Hardware, bereits gekaufte Hardware, vielleicht sogar schon abgeschrieben oder wie auch immer, ja, nehmen wir als stille Reserve mit und nutzen die weiter. Kurz ein paar Worte zu Open Source. Ja, auch das ist jetzt, denke ich mal, nichts Neues, was ich jetzt erzähle. Vor allem hier beim Linux-Tag. Ne? Dennoch, einfach nochmal, um es vor das geistige Auge zu führen, was bedeutet Open Source? Also, jeder kann, zumindest jetzt für unsere Software, jeder kann die Software herunterladen, jeder kann sie installieren und jeder kann sie einsetzen. Es gibt keine Beschränkung von Laufzeit, von Größe oder von Anzahl der Installationen. Gut, da haben die eine oder andere Open Source Company hat da auch irgendwie ein Modell dahinter, wo sie später mal Geld verdienen möchte. Ich meine, ja, von irgendwas müssen wir auch leben am Ende des Tages. Aber prinzipiell ist es so, diese Software, die Sie auf unserer Webseite herunterladen können, können Sie installieren, egal wie viele Standorte, egal wie groß die Installation ist. Es ist nicht so, dass nach 20 Geräten oder sowas dann ein Pop-up aufgeht, wo da steht, Lizenz ist überschritten, ab jetzt muss man bezahlen. Nein, die Größe der Installation und wie gesagt, auch nach 14 Tagen oder wie auch immer geht kein Pop-up auf, ist frei. Ja, und natürlich, was bei Open Source ja auch immer der Fall ist, jeder darf die Software weitergeben. Zauberwort an dieser Stelle ist GPL2. Ja, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt in das ganze Thema Software, Softwareentwicklung, dann muss man weiterdenken. Ne? Also jeder kann auch die Software verändern, sofern er sich das zutraut. Er kann sie weiterentwickeln. Er kann sie supporten. Also im Prinzip kann man eine Open-Source-Software herunterladen, kann sie seinen Kunden installieren und sagen, wenn du ein Problem hast, ruf mich an, ich supporte dir die Lösung. Ja, und wer kann das? Das kann entweder der Kunde selbst, sofern er das Know-how hat, ein Drittsoftwareanbieter, das Systemhaus oder natürlich auch wir. OpenSync Client ist ein offenes System. Wir sind nicht proprietär, ganz bewusst nicht. Erstens, wenn wir irgendwo proprietär wären, Mehr Unsinn ist ja Open Source, könnte ja jeder wieder rausprogrammieren. Ja? Also bei anderen Syn-Client-Herstellern ist es tatsächlich so, da managt eben die Software nur deren Clients und keine anderen. Einfach mal, um einen Namen zu nennen, vielleicht haben Sie schon mal was von Eagle gehört. Eagle ist der deutsche Marktführer beim Thema Syn-Clients. Mit einem Eagle-Manager können Sie nur einen Eagle-Client managen. Sie können keinen Client von HP managen. Es sei denn, Sie zahlen 29 Euro an Eagle, dann kriegen Sie eine Lizenz dafür, für diesen einen. Mit unserer Software können Sie jeden Client managen. Also wie gesagt, keine Abfrage drin, ob wir unsere Hardware oder irgendwas einsetzen. Wäre auch, wie gesagt, Unsinn bei Open Source. Macht man einfach dann eben diese Zeile raus, die das abfragen würde. Auch zukünftig natürlich, denn das ist unser Konzept. Wir versuchen, so gut es geht, Standards einzusetzen, denn damit ja, schaffen wir Akzeptanz bei den Usern, die es einsetzen. Das heißt, wir setzen auf DHCP, PXE, TFTP, NFS und LDAP. Ich komme nachher gleich nochmal drauf, wie das im Eigentlichen funktioniert. Das ist das Schemabild, wie die Software auf den Client kommt. Ich versuche das mal in einzelnen Schritten darzulegen. Das Bild kommt nachher nochmal. Damit wir vom Netz booten können, muss ich vielleicht doch nochmal ganz kurz zurück. In der Mitte, da links steht LAN, in der Mitte, das ist unser Netzwerk und da in der Mitte steht auch PXE-Boot. Das ist so der Grundsatz unserer Lösung. So, und damit wir das können, haben wir einen Serverdienst. Der bringt alles mit, was notwendig ist, damit ein Client nachher vom Netz booten kann. Das gibt es als zwei Varianten, entweder als Jar-File, können Sie es dann installieren, auf was Sie wollen, oder als virtuelle Appliance für VirtualBox, VMware oder ähnliches. Die Software ist plattformunabhängig. Die einzigste Voraussetzung ist, auf dem Server oder auf der Maschine, wo das installiert werden soll, muss ein Java drauf sein. Der Server selbst läuft unter JBoss. In dem JBoss drin sind dann verschiedene ja, sogenannte Container, wo dann eben die einzelnen Dienste laufen. Die Systemanforderung ist sehr niedrig. Ein Server, der, naja, ich sage jetzt mal 200 Syn-Clients bedienen soll, der langweilt sich den ganzen Tag, weil er tut eigentlich nichts. Er muss nur beim Booten etwas I.O. machen, aber ansonsten hat er nichts zu tun. Ein Kunde aus München in der Größe ja, von den ungefähr geschilderten 200 hat mir mal gesagt, wenn er im VMware, da gibt es so Auswertungen, wie viel Performance braucht denn mein Server? Und da hat er gesagt, im Wochenschnitt braucht meine Maschine 33 Megahertz. Also Megahertz, das ist die Zeit, wo, naja, wie alt bin ich, wie alt sind Sie, wo viele von Ihnen noch gar nicht, also ich hatte schon PC, da waren viele von Ihnen vielleicht noch gar nicht in der Schule und damals war 33 Megahertz dann irgendwann schon die zweite oder dritte Generation, Pentium 2 oder was es damals war, Pentium 1, ich weiß nicht mehr, nach den 386ern, 486ern. Na jedenfalls nach heutigen Maßstäben, heute sprechen wir in Gigahertzen, da sind 33 Megahertz gar nichts. Ja, zum Zweiten, jetzt läuft der Server, der Dienst läuft, jetzt muss das Ganze auch irgendwie gemanagt werden. Es gibt den OpenSyn-Client-Manager. Was ist das? Das ist die Konsole, oder Entschuldigung, die grafische Oberfläche, mit der wir die Clients und die Anwendungen managen. Das Ganze ist eine Webstart-Geschichte und ja, wie gesagt, auch unter Java. Das sieht so aus. Ich gehe einfach per IP-Adresse auf meinen Serverport 8080 und klicke dann in der Mitte Start Manager an und der Manager selbst sieht dann so aus. Also wie man es kennen, alle möglichen Softwaren, egal Active Directory oder was es heute so alles gibt, sind in der Regel ja so ähnlich aufgebaut. Auf der linken Seite haben wir die Baumstruktur. Dort kann ich immer auf- und zuklappen, verschiedene Sachen auswählen und auf der rechten Seite dann die Konfigurationen dazu vornehmen. Ich komme da nachher gleich nochmal drauf zurück. So, und die dritte und letzte Komponente der Software ist das eigentliche Betriebssystem. Wie kann es anders sein? Sonst wäre ich nicht hier. Das Betriebssystem ist Linux. Wir basieren auf Ubuntu. Wir haben jetzt kein, ich sag's jetzt, ja, wie beschreibe ich es jetzt? Wir haben jetzt kein Paket, so wie es von der Distribution her kommt, genommen, sondern es ist ein Konglomerat aus verschiedenen Distributionen, also wirklich von alt bis neu. Die älteste Komponente, die wir drin haben, ist Dapper. also 606 über Lucid, Maverick und so weiter. Da haben wir verschiedene Sachen miteinander kombiniert. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen aus der Historie heraus geboren. Man fängt eben irgendwie mal an und backportet dann eben viele Sachen eben immer rein. Zum Zweiten ist es so, dass eben manche Sachen mit neueren Distributionen gar nicht so besonders gut unterstützt werden. Umgekehrt auch wieder. Also es ist sehr schwierig. Also zum Beispiel gibt es Touchscreens im Industrieumfeld zur Maschinensteuerung. Die laufen mit einem 6er oder mit einem 8er Linux sofort. Mit einem 12er oder was wir momentan haben, gibt es keine Treiber für. Umgekehrt ist es so, dass wir eben neue Plattformen haben mit Intel 2550er CPU, Chipsatz NM10, das dann das Neue wiederum noch gar nicht richtig kann, was dann rückwärts wieder nicht funktioniert. Aber ich denke, wir haben hier eine recht gute Mischung gefunden. Die Entwicklung geht immer weiter, das ist klar. Das Betriebssystem ist angepasst, genau dafür, für den Bootvorgang übers Netz. Wir booten je nachdem, was konfiguriert ist, ca. 50 bis 80 MB übers Netz. Die Bootzeit selbst beträgt ca. eine Minute. Also ich denke, da müssen wir uns nicht verstecken. Ich glaube, es gibt keinen Windows-PC, der in dieser Zeit bootet. Und nach dieser Minute ist übrigens auch alles fertig. Also da passiert dann nichts mehr. Da wird nicht im Hintergrund noch irgendwas nachgeladen und dem User vorgegaukelt, dass eigentlich die Maschine schon da ist. Nein, da steht dann wirklich die Prozessoranzeige auf Null. Ja, auf Standards basieren, das habe ich schon gesagt. Und wir unterstützen eine breite Hardware. So. Da sind wir nochmal beim Bild. Ich denke, jetzt habe ich die Stichworte schon mal genannt. Jetzt versuche ich es mal zu erklären, wie das eigentlich funktioniert. Also irgendwo im Netz ist der OpenSync Client Server installiert auf irgendeiner Maschine. Da rechts, wir brauchen, als einzige Voraussetzung habe ich noch vergessen, wir brauchen eine DHCP im Netz. Also ich denke, das ist üblich, dass man die IP-Adressen vom DHCP-Server verwalten lässt. Und der darf nicht auf der gleichen Maschine sein wie unserer. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Also wie funktioniert es? Wenn ich einen, das dachte ich, der ist auf der rechten Seite, naja, egal. Wenn ich einen Client einschalte, sollte der per Netz booten wollen. So, damit er das kann, muss ich reingehen, Punkt 1, erstmal im BIOS umschalten, First Boot Device PXE oder First Boot Device LAN Boot oder wie auch immer das da heißt. Das kann jetzt, wie gesagt, irgendein alter Bestands-PC sein, das kann wirklich ein Syncline sein, das kann ein Laptop sein, ist völlig egal. Ich nehme einfach eine Standard-Intel-kompatible Maschine, stelle auf PXE-Boot um. So, und dann schalte ich ihn ein und jetzt passiert zunächst mal nichts. Er möchte jetzt übers Netz booten. Was passiert dann? Er ruft per Broadcast ins Netz, hallo, gibt mir jemand eine IP-Adresse? Der DHCP-Server antwortet mit einem Unicast und gibt eine IP-Adresse. Diese Korrespondenz hören wir mit. Auf unserem Server läuft ein sogenannter DHCP-Proxy. Das heißt, jetzt wissen wir, was ist passiert, aber mehr passiert noch nicht an dieser Stelle. Dass wir wissen, was passiert ist, sehen wir dann unter PXE-Clients. Das ist eine Abstraktionsebene. Vorher habe ich kurz den Manager gezeigt. Dort gibt es auf der linken Seite einen Menüpunkt, der heißt PXE-Clients. Und da würde ich jetzt, wenn ich das jetzt aufklappe, darunter eine MAC-Adresse sehen, gegebenenfalls sogar mit IP-Adresse. Und das ist das Gerät, das gerade versucht hat zu booten. So, und dann mache ich einen Doppelklick auf diese MAC-Adresse, weise dieser MAC-Adresse jetzt einen Standort zu, den ich auch dort definieren kann vorab. Und einen Hardware-Typ. Ein Hardware-Typ kann auch verschiedene definiert werden. Da kann ich zum Beispiel sagen, ein Hardware-Typ besteht aus einer Bildschirmauflösung, einer Tastatur und so weiter, einer Maus. Und damit definiere ich mir einfach einmalig vorher, was habe ich denn im Unternehmen für typische Geräte. So, das weise ich zu. Damit verschwindet das Gerät aus den PXE-Clients, erscheint dann unter den SYN-Clients. Und das war's. Jetzt schalte ich das Gerät nochmals ein. Und siehe da, jetzt fängt er auch an zu booten. So, was passiert jetzt? Nach dem erneuten Einschalten ruft er wieder nach dem DHCP-Server, bekommt auch seine IP-Adresse wieder zugewiesen. Und wir wissen jetzt, also unsere Software, der OpenSync Client Server, weiß jetzt, das Gerät ist angelegt und schickt jetzt ein Boot-File hinterher. Also jetzt wird per TFTP angebootet. Es werden die ersten initialen Treiber geladen, um dann nachher einen Link per NFS zu schaffen. Und der weitere Bootvorgang erfolgt dann per SquashFS-Paket. Also es werden dann ja, je nachdem, das ist Skript gesteuert. Es werden dann eben gewisse Pakete per Squash-FS übers Netz geschickt und auf dem Client per Skript eben gestartet und ausgeführt. Wenn er dann hochgefahren ist, sieht das Ganze dann so aus. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das Tollste, was ich da jetzt noch habe, ist das Hintergrundbild, wobei das normalerweise einfach nur grau ist. Es ist einfach ein einfacher Desktop. Da oben sehen wir den Startknopf und dann ein kleines Menü, wo dann alle Anwendungen nochmal drin wären. Und der Beenden-Knopf oben rechts, rot und grün, was jetzt glaube ich beides auf Null ist. Ja, das Grüne sieht man ein bisschen, ist die CPU-Last und der Netzwerk-Traffic. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, nach dem Booten ist es wirklich so, da geht das rote Ding dann aber auch wirklich runter und die CPU hat nichts mehr zu tun. Und in der Mitte habe ich jetzt ein paar Anwendungen hier schon konfiguriert, die sind normalerweise jetzt noch gar nicht da. Was jetzt normalerweise abgelaufen wäre, so wie ich es gerade beschrieben habe, wäre, das Gerät wäre hochgefahren, das Betriebssystem wäre geladen gewesen, aber ich habe noch nichts, mit dem ich wirklich arbeiten kann. Also ich muss erst mal eine Anwendung anlegen. Auch das mache ich über den Manager. Da gibt es schon eine ganze Menge an vordefinierten Anwendungen. Es gibt über gewisse Paketlisten und Repositories noch weitere Anwendungen bei uns. Man kann sich auch Anwendungen selber bauen. Und ja, die kann man zu Gruppen zusammenfassen, dann wird die Verwaltung am einfachsten. Und schließlich ordne ich dann die Anwendung oder die Gruppe dem Client zu. Und dann boote ich nochmal. Und damit haben wir dann das, was ich gerade gezeigt habe. Also jetzt nochmal zurück zu diesem Bild. Jetzt habe ich, glaube ich, schon alles erwähnt. Hier ganz unten die PXE-Clients. Wenn ich das jetzt aufmache, ist möglicherweise hier etwas drin oder auch nicht. Also jeder Client, der im Netz versucht zu booten, wird hier gelistet. Was wir hier machen, ist das sogenannte Whitelist-Verfahren. Das heißt, ich klicke dann auf die MAC-Adresse drauf, Doppelklick und sage, jawohl, du bist in Ordnung, dich kenne ich, du bist ein Gerät von unserer Firma, weise ihm einen Standort, ist jetzt in Englisch, aber es ist natürlich auch in Deutsch, spielt jetzt keine Rolle, eine Location, einen Standort zu und einen Hardware-Typ. Und dann ist er hier weg und erscheint ganz oben in den SIM-Clients, da wo jetzt steht PC 1034 beispielsweise. Whitelist-Verfahren bedeutet, wenn jetzt irgendjemand käme mit seinem privaten Gerät, steckt es mal ins Netz an, alles schon passiert, ne? In irgendwelchen Firmen, wo ein Mitarbeiter innerlich schon gekündigt hat und weiß, naja gut, nächsten Monat gehe ich sowieso, ich kopiere mir mal noch schnell die Kundendaten runter, wer weiß, ob man die nicht später mal noch gebrauchen kann für irgendwas. Ja? Wenn jetzt eben einer kommt mit seinem privaten Notebook, würde den versuchen, dann darüber zu starten, geht es nicht. Weil er erscheint dann zwar hier in der Liste der PXE-Clients, aber mehr passiert nicht. Er bekommt von unserem Server kein Boot-File, sofern der Administrator ihn hier nicht explizit per Doppelklick und Zuweisung von Standort und Hardware-Typ angelegt hat. So, wie gesagt, dann ist er unten weg und oben drin und damit fängt er an, das Betriebssystem zu laden. Jetzt steht hier Applications, also sprich Anwendungen. Da sind jetzt 2, 3, 4 Stück dabei, nichts Besonderes. Firefox Webbrowser, R-Desktop, RDP-Client beispielsweise. Hier gibt es noch weitere, komme ich nachher noch kurz drauf, was wir hier alles haben. Und diese Anwendungen, wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, kann ich dann konfigurieren. Also jetzt in dem Fall wurde jetzt der IBM iSeries Access Client doppelgeklickt. Das ist übrigens der, auch wieder das für die etwas Jüngeren, die IBM Großrechner-Emulatoren, da gab es mal diese grünen Bildschirme, also schwarze Hintergrund, grüne Schrift, ohne Grafik. Was heißt, die gab es, die gibt es immer noch. Die sterben nicht aus. Ja, die haben überhaupt keine Maus, die können wirklich nur per Text bedient werden. Und ja, die IBM, früher hieß sie AS400, die mittlere Datentechnik- oder Großrechnermaschine. Und der Client war der iSeries Access oder auch 5250 Client genannt. Nur so als Beispiel, ist heute immer noch draußen im Feld. Für, ja, ich sag mal ERP-Software oder für ja, Lohnbuchhaltungen und ähnliches laufen nach wie vor auf diesen IBM-Maschinen. Gut, nur beispielhaft, ich mache eine Anwendung auf und kann dann hier in der Mitte die ganzen Anwendungsparameter einstellen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ist es eine Autostart-Anwendung. Ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, wenn der Client hochgefahren wird, startet automatisch eine Anwendung und die geht auch noch automatisch in Vollbildmodus. Ja? Damit kann der User gar nichts anderes tun. Das ist oftmals da gebräuchlich im Lager beispielsweise. Im Lager ist ein Mitarbeiter damit beschäftigt, irgendwelche Einzelteile in Pakete zu, er scannt sie ab und wirft sie in Pakete rein und klebt dann das Paket zu. Der hat immer nur eine Maske offen, da steht immer noch drauf, 3x das, 7x das, 9x das, alles in den Karton rein, Karton zu, auf den Knopf drücken, nächster Auftrag. Der braucht eben hier nicht mehr. Bitte.
Könnte man dann auch automatisch eine RDP-Verbindung aufbauen?
Selbstverständlich, genau. Egal jetzt, was es jetzt wäre, ich kann einfach nur sagen, irgendeine Anwendung soll automatisch gestartet werden. Das kann natürlich auch ein RDP sein, ja. Und dann gehe ich, wie gesagt, am besten gleich in Vollbildmodus. Dann sieht der Anwender gar nichts von dem dahinterliegenden Linux, von unserem Betriebssystem, sondern er sieht nur seinen RDP-Client, entweder in der Anmeldemaske oder ich kann sogar auch die Anwendeinformationen gleich mitgeben. Das wäre dann sozusagen weiter unten, so wie jetzt auch hier, User, Passwort und Ähnliches, könnte man dann sogar diese Geschichten als Auto-Logon gleich mitgeben. Würde gehen. Genau, so. Serveradresse, also egal ob das jetzt der IBM-Client ist oder ob das jetzt der Windows-Terminal-Server ist für eine RDP-Sitzung oder für ähnliche Geschichten, ich muss irgendwo noch die Serveradresse eingeben und so weiter. Das mache ich einmal, das mache ich in dieser Maske, sage okay, fertig und weise diese Anwendung dem Client zu. Und damit hat der Client dann die Anwendung. Also jetzt gehen wir nochmal auf den Client. Hier oben sind jetzt vier Sachen definiert. Da ist jetzt ein Firefox mit bei. Da ist jetzt gerade die ominöse IBM-Emulation, ein ICA-Client, also ein Citrix-Emulator. Genauso könnte es jetzt natürlich auch ein RDP sein. Und ein X-Terminal ist auch noch mit bei. Könnte jetzt auch ein NX sein oder was es eben sonst noch alles gibt. So, was ist denn der Vorteil, wenn wir das so machen? Also, Bootvorgang übers Netzwerk. Der große Vorteil ist natürlich der, ich brauche kein lokales Speichermedium. Tatsächlich, wenn ich wirklich einen SYN-Client benutze, also einen echten SYN-Client, so einen richtig kleinen, schicken, geräuschlosen, lüfterlosen und so weiter, da brauche ich nicht mal eine Flashkarte, ich brauche gar nichts da drin. Aber auch wenn ich einen Bestands-PC, den ich schon habe, einen 3, 4, 5 Jahre alten PC, wo ich sage, Mensch, weg mit dem ganzen Wirrwarr von den verschiedenen Windows-Versionen oder XP ist ja eh abgekündigt oder ist es schon, ich weiß gar nicht mehr, dass man einfach sagen, Mensch, was mache ich denn mit dem alten Ding für Windows 7? Ist er zu lahm, ist er zu alt und Windows XP ist schon nicht mehr aktuell. Genau, dann booten wir einfach diesen PC mit einem Linux und schaffen dann zum Beispiel, wie gerade gefragt, diese RDP-Verbindung auf seinen Terminal-Server. So, und der große Vorteil ist, ich kann einfache Tests machen. Ich kann in eine bestehende Umgebung reingehen und kann sagen, den und den nehmen wir. Wir nehmen mal zwei PCs und testen es mal mit denen. Ich brauche nur im BIOS umschalten, First Boot Device Netz, PXE Boot und kann das ausprobieren. Und wenn ich es nach zwei Tagen getestet habe und sage, gefällt mir nicht, dann stelle ich es wieder zurück und dann können Sie wieder von Ihrer lokalen Festplatte arbeiten, so wie davor. Wir haben die nicht angefasst. Die lokale Festplatte interessiert uns gar nichts. Also, Test ist einfach. Migration kann sehr sanft erfolgen. Einfach schrittweise umstellen, so wie es bei Ihnen oder beim Kunden interessant ist oder praktikabel ist. Ja, das Betriebssystem unseres Clients, ich habe es ja schon gesagt, auf Linux-Basis Ubuntu. Warum? Natürlich, es ist eine stabile und lizenzkostenfreie Plattform. Ja, also stabil muss ich Ihnen, glaube ich, nicht viel erzählen, sonst wären wir heute nicht hier. Linux-Tag, Linux steht ganz vorne dran überall. Stichwort Viren oder Ähnliches kennen wir nicht, haben wir keine Probleme mit. Funktioniert einfach. Ja, und die Voraussetzung an den Server, das habe ich auch schon gesagt, die ist praktisch null. Wir brauchen nur ein Java da drauf, damit unsere Software da drin laufen kann und wie gesagt der DHCP-Server im Netz. Die Systemanforderung ist äußerst gering. So, Funktionsumfang. Was bringen wir denn jetzt so mit, wenn man die Software herunterlädt? Auf den obersten Punkt komme ich vielleicht gleich. Machen wir mal bei Punkt 2 weiter. Also wir haben den ICA-Client mit bei in verschiedenen Versionen, also den sogenannten Citrix Receiver. Dann gibt es den PNA-Browser und für den Webstart gibt es nochmal was anderes. Wir haben RDP-Clients mit bei, zwei Stück, den R-Desktop, den Klassiker, und wobei der ein bisschen ja, nicht mehr so wirklich weiterentwickelt wird. Der FreeRDP ist ein bisschen moderner, möchte ich mal sagen, kann auch mehr Features mit RemoteFX und solchen Geschichten. Da haben wir auch ein relativ neues Paket jetzt paketiert. Wir haben den VMware, den OpenView-Client mit bei, das ist der frei ist. Der spricht übrigens auch RDP. Also nicht dieses PC over IP, das ist das Lizenzbehaftete, das haben wir nicht. Dann haben wir Firefox in einer halbwegs aktuellen Version, Thunderbird natürlich, LibreOffice, da weiß ich jetzt die aktuelle Version nicht auswendig. Gut, spielt keine Rolle, haben wir auch mit bei. ICSXS für Linux, SAP, SAP GUI und andere, also VLC-Player, was gibt es denn noch alles? Scanner-Unterstützung, Sane heißt es, glaube ich, und so weiter. Also wir haben schon eine ganze Menge an Paketchen mit dabei. Die kann man nehmen, so wie sie sind, einfach konfigurieren in der Mitte, wie es vorher gezeigt, Doppelklick drauf, in der Mitte konfigurieren, dem Client zuweisen und schon geht's los. Wenn irgendeiner noch ein Paket hat, was weiß ich, wenn irgendeiner unbedingt einen GIMP haben möchte, zum Beispiel, ja, kann man sich ein Paket auch selber bauen. Es sind Debian-Pakete und zur Konfiguration, also das, was ich gerade gezeigt habe im Manager, diese Konfigurationsmaske, wo ich dann eben Serveradresse, Autostart, ja, nein und so weiter eintrage, das ist ein XML-File dahinter. Also dort müssen eben einmalig dann mit ein bisschen Fleißarbeit die ganzen Parameter eben auskodiert werden und ja, verschriftet, dass es eben dort eben als Pulldown oder als Eingabefeld dann funktioniert, wie gesagt, als XML. Ja, gut, da kommt jetzt noch die Wolke, Stichwort Cloud. Wo das dann nachher läuft, ist uns eigentlich egal. Wir verbinden uns eben dorthin über eine IP-Adresse, über eine Namensauflösung, spielt es gar keine Rolle. Ja, viele machen das ja so, dass sie einfach sagen, Browser öffnen und im Browser drin schon eine Startseite hinterlegen und ab dann geht es irgendwie weiter mit, keine Ahnung, mit Webstart-Anwendungen, mit darin Plugins und so weiter und so weiter. So, kostenlos ist die Überschrift. Was ist denn alles kostenlos? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Bevor ich jetzt zu dem kostenlos komme, möchte ich kurz vielleicht noch Folgendes schon einmal rumlaufen lassen, bevor wir schon durch sind. Ich habe hier, also erstmal, ich habe eine kleine, ganz praktikable, eine kleine Box mit einer Visitenkarte drin, da darf sich jeder eine wegnehmen, der eine möchte, und einfach mal dann durchgeben. Und da habe ich eine kleine Liste gemacht, wo einfach nur Name, Vorname, Firma, E-Mail, Telefon und da hinten zum Ankreuzen, ich habe Interesse, bitte Kontaktaufnahme, weil sie einfach sagen, Mensch, das ist ja ein cooles Ding. Das möchte ich mir anschauen, ich traue mir es alleine nicht zu, ich habe noch eine Frage, einfach ein kleines Kreuzchen rein und wer vielleicht in Kontakt bleiben möchte mit uns, wir machen so circa einmal im Monat, eher weniger, machen wir ein Newsletter, also da wird man nicht zugespammt, kann auch da ein kleines Kreuzchen reinmachen. Also, wer Interesse hat, einfach kurz mal ausfüllen und bitte dann weitergeben. Funktioniert das Ding, den habe ich gerade unten bei den Kollegen gestohlen. So, was ist denn alles kostenlos? Alles, was ich jetzt geschildert habe, also die oben sind kleine Software Suite, bestehend aus Manager, Server und dem Betriebssystem, ist komplett kostenlos. Also das heißt, runterladen als Jar-File oder als Virtual Appliance, installieren, fertig, los geht's. Die Nutzung und der Betrieb ist kostenlos. Ja? Egal wie beschrieben, wie groß, wie breit, wie viele Installationen, machen. Die Dokumentation auf der Webseite http://openzenclient.org in Deutsch-Englisch. Da kommt man mit klar, möchte ich mal sagen. Ja, da ist sogar beschrieben, wie man eigene Pakete baut, am Beispiel eines Skype-Pakets. Man muss eine Entwicklungsumgebung aufsetzen und ja, dann ist es wie gesagt beschrieben, wo man eben darin, wie man das macht mit dem XML-File und Ähnlichem. Und es gibt eine Mailingliste zu dem Ganzen, ist ganz klar. Auch diese Frage oder Antworten sind eben umsonst, gut wie eine Webseite aussieht, das wissen Sie alle. Da haben wir die OpenSignClient.org-Seite. Gut, wir sind eine Firma, GmbH steht dahinter, gibt da was, das wir kostenpflichtig machen, wenn es denn einer haben möchte. Wir haben SignClient Hardware, da oben rechts ist einer, in verschiedenen Größen, Bauformen, prinzipiell lüfterlos. Ja, das ist dann eben oft, sagen wir mal, der zweite Schritt, wo man einfach sagt, wir fangen mit einem Bestands-PC an, den können wir umstellen, per Linux booten übers Netz und so weiter. Und wenn er dann irgendwann tatsächlich mal den Geist aufgibt, sei es das Netz kaputt oder ähnliches, dann schmeißen wir das Ding weg und dann machen wir einen kleinen Bild hinten am Bildschirm per WESA-Halterung so ein kleines Ding da dran. Ja, kundenindividuelle Installationen, also wenn einer sich das nicht alleine zutraut, kann er uns rufen, kommen wir natürlich gerne vorbei, installieren, administrieren und schulen das Ganze. Dafür wollen wir Geld haben. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Wir machen auch kundenspezifische Anpassungen. Jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. 40 soll ich fertig sein, hat es geheißen. Dann mache ich mal noch schnell 2 Minuten und erzähle da noch was zu. Und wenn jetzt eine Firma unsere Software wirklich einsetzt, alles, was bisher kostenlos war, wird auch kostenlos bleiben. Wenn jetzt eine Firma uns wirklich einsetzt und hat, sagen wir mal, jetzt im Industrieumfeld 100 Geräte mit dieser Software im Laufen und jetzt kommen die montags früh und die Geräte fahren nicht hoch. Dann kommt es vor, dann rufen die bei uns an. Aber dann muss ich natürlich sagen, gut, bisher 0 Euro, dann werde ich jetzt auch genau für 0 Euro helfen. Und dann hat möglicherweise ein metallverarbeitender Betrieb Montagmorgens um 7 Uhr ein Problem. Muss es gar nicht an unserer Software liegen, kann auch irgendwas anderes sein. Haben wir schon die tollsten Sachen erlebt. Da haben sie irgendwelche Core-Switches geupdatet und dann sind Pakete verloren gegangen und so weiter. Plötzlich ist die ganze Bude gestanden. Wenn einer da jetzt wirklich Angst vor hat, kann er mit uns einen Wartungsvertrag abschließen, dann helfen wir mit einer garantierten Reaktionszeit. Aber ich denke, es ist verständlich, dass man dafür Geld möchte. So, kundenspezifische Anpassungen. Was wir aktuell machen oder gemacht haben, digitale Diktiergeräte, Philips Speechmark, das oben rechts, für eine Anwaltskanzlei und im Krankenhausumfeld. Dann Smartcard-Laser, diese Omni-Key in der Mitte hier beispielsweise. Und jetzt gerade sowohl im Krankenhausumfeld als auch in, wo habe ich sie noch jetzt gehabt, kürzlich wieder, spielt keine Rolle. Smartcards kommen auch immer mehr, sei es als Tastaturlaser oder als einzelne Laser. Oder Gesundheitskarten, EGK heißt elektronische Gesundheitskarte. Solche Laser, diese Treiber zu implementieren, das machen wir gerne als Dienstleistung. Und die vorher auch schon beschriebene digitale Visite, da ging es darum, ja, das WLAN mit Roaming und Linux ja, zu implementieren. Das war nicht so ganz einfach, aber das haben wir auch mittlerweile am Laufen. Und ja, das sind einfach zwei, drei Beispiele für Sachen, die wir dann machen, wenn einfach Sie oder der Kunde sagt, Mensch, die ganze Sache gefällt mir, aber können wir da nicht noch ein Feature einbauen, das für mich speziell passt. Da habe ich noch ein paar Referenzen drauf. Ich glaube, die sind jetzt nicht so interessant. Wer da nachher noch Interesse hat, ich habe da vorne auch ausgedruckt eine Referenzliste zu mitnehmen. Oder wenn einer einfach nur denkt, Mensch, Gedankenstütze nochmal, ich möchte ein Prospekt mitnehmen. Da ist dieses Bild, das Schemabild, wie das Ganze funktioniert mit der Beschreibung, habe ich hier auch nochmal zu mitnehmen liegen. So, ein bisschen noch kleine Marketing, ja, okay. Bisschen Marketinggerede noch zum Schluss. Wir waren im IT-Administrator mit einem mehrseitigen Bericht drin. Irgendwann hatten wir mal, das Jahr 2008 steht da, 11.11.2008, hatten wir mal 25.000 Downloads. Mittlerweile sind wir, ich weiß es gar nicht genau, bei 150.000, 160.000. Also das ist sicherlich der Vorteil von Open Source, weil ich sage, wir hätten mit einer Lizenzkosten, also mit einer lizenzbehafteten Software nie 160.000 Leute oder erreicht da draußen in der Welt. Wie viele von diesen 150.000 oder 160.000 die Software nach dem Herunterladen wirklich installiert haben, das wissen wir nicht. Aber selbst wenn ich sage, Mensch, okay, das wäre mal der Gesamtkuchen, 150.000, ein kleiner Teil von denen hat es vielleicht mal installiert, vielleicht ein Viertel. Und ich sage, gut, von denen, wo es installiert haben, hat es vielleicht sogar einen Teil ans Laufen gekriegt. Also vielleicht wieder, machen wir mal wieder ein Stückchen, das Viertel heilen wir nochmal. Ja? Und ein paar von denen, wo es ans Laufen gekriegt haben, die nutzen das sogar. Können wir es wieder nochmal, das Kuchenstückchen wieder ein bisschen kleiner machen. Und ein paar von denen, die nutzen es professionell. Ja, dass sie wirklich sagen, hier, ich habe hier eine Firma, da nutze ich das oder ich habe bei einem meiner Kunden das umgestellt. Ja? Egal, wir können das Stückchen immer kleiner machen, aber da kommt am Ende kommen immer noch Hunderte bis Tausende raus. Und genau das ist im Prinzip jetzt an dieser Stelle auch das Marketing, dass wir einfach sagen, wir bieten hier ein großes Projekt mit roundabout 500.000 Lines of Code Java, das wir komplett frei in die Welt rausgeben, in der Hoffnung eben, dass nachher der eine oder andere irgendwie später uns wieder refinanziert. Ja, und tatsächlich da, das sehen wir mal, wer ich bin, ne, haben wir auch bei der Initiative Mittelstand sind wir gewürdigt worden, haben wir den Innovationspreis IT gewonnen, das war 2011 auf der CeBIT. Da sind wir stolz drauf. Tja, damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Wir können die Zeit gerne noch nutzen zum Fragen stellen. Gibt es Fragen? Jawohl.
Du wolltest irgendwie noch auf die AD-Integration ein?
Auf die? Ach so, oh, danke für den Hinweis. Ich blätter jetzt nicht zurück. Was machen wir damit? Also, wir können entweder den Client hochfahren mit einem Desktop, so wie ich es vorhin gezeigt habe, oder wir können auch einfach die Authentifikation von Linux einschalten, also User-Passwort. Das heißt, dann würde der User davor, einfach so wie es jeder kennt, ne, vom Ubuntu oder irgendwas, wo einfach Benutzername, Kennwort, wird er aufgefordert, das einzugeben. Und das können wir dann per Single Sign-On weitergeben an zum Beispiel eine RDP-Sitzung, wenn er mit Windows Terminal Server noch arbeiten will, oder an eine Citrix-Sitzung oder völlig egal. Ne? Im Prinzip habe ich dann die Möglichkeit, über die AD-Anbindung ihn zu authentifizieren. Also er meldet sich an dem Client an, dann wird am AD gecheckt, ja, ist der da, stimmt das Passwort über den Hash und so weiter, und anschließend wird es zwischengespeichert, damit man dann eben per Single Sign-On an weitere Anwendungen die Sachen direkt weitergeben kann. Damit habe ich eine Anmeldung für alle dahinterliegenden für alle dahinterliegenden Applikationen. So, und der große Clou ist jetzt der, ich kann auch Gruppen bilden, ich kann auch Anwendungsgruppen bilden und ich habe im AD in der Regel auch Gruppen. So, und dann verbinde ich einfach bei mir im Manager eine Anwendungsgruppe mit einer Usergruppe. Dass ich sage, alle User dieser Gruppe bekommen Anwendungen aus dieser Gruppe. Und damit brauche ich dann eigentlich unseren Manager gar nicht mehr öffnen, denn wenn sie mal was ändert, wenn der Mitarbeiter die Abteilung wechselt, dann wird er im AD eine andere Gruppe reingeschoben und alle wieder wach. Dann wird er eine andere Gruppe reingeschoben und damit hat er bereits beim nächsten Anmeldevorgang schon seine Applikation gemäß seiner Gruppe ganz automatisch zugewiesen bekommen mit seinen Rechten und Parametern. Soweit beantwortet? Okay. Weitere Fragen?
Kann der RMP-Client mittlerweile mehrere Bildschirme bedienen?
Ja, wieso mittlerweile? Das kann er schon lange. Kann er, ja.
Doch.
Wobei, mit mehreren Bildschirmen bedienen ist jetzt wieder so eine Frage, was meinen Sie konkret damit? Ich glaube, ich weiß auch, was Sie raus wollen. Also wir konnten vorher schon, was weiß ich, mit Dual oder drei Schirmen irgendwie 3800 mal irgendwas, das geht schon.
Aber die haben nur einen Schirm immer hier.
Genau, das ist der Punkt, ja. Der Terminal-Server wusste nicht, dass es in Wirklichkeit nicht ein, sage ich mal, 27 Zoll Schirm ist, sondern vielleicht drei 13 Zoller nebeneinander gestellt. Und wenn die Maus vom einen rausgeht, kommt sie im anderen wieder rein. Das ist richtig, ja. Das wird genau dann interessant, wenn man sagt, ich mache irgendeine Anwendung in der Terminal-Server-Sitzung Vollbild. Ja, dann sollte es ja eigentlich nur auf einem Schirm groß werden und nicht über alle drüber gehen. Ja. Da muss ich mal gerade überlegen, also der FreeRTP kann's und ich glaube, wir haben einen Kunden, wo wir das auch hinbekommen haben. Also wir sind beim 171er R-Desktop momentan, das ist der neueste, den es gibt. Ja, mehr können wir da auch nicht tun. Bin ich jetzt aber, wie gesagt, nicht ganz... Ein Kollege von der Technik ist da, der weiß es eventuell auch genauer. Ja, oder können wir gerne danach nochmal in Kontakt treten.
Wie ist denn die IPv6-Unterstützung? Ist die komplett gegeben?
Puh, weiß ich nicht. IPv6, weiß ich jetzt nicht, was man da grundsätzlich jetzt anders machen muss. Ja, schon klar. Also unsere IP-Adressen sind halt immer noch 4 Digits mit 3 Punkten dazwischen. So wie man es heute üblicherweise hat. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Also wir haben halt immer irgendwie ein Kundennetz von 192.168.0, irgendwie sowas. So ist es üblich draußen im Feld. Okay, das muss ich im Hinterkopf behalten. Ist klar, da kommt auf jeden Fall noch was auf uns zu. Keine weiteren Fragen? Okay, gut. Dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, noch eine schöne letzte Stunde und natürlich viel Spaß unten noch bei der Ausstellung. Vielen Dank und kommen Sie heute Abend gut nach Hause.
Danke nochmal an Alexander Stecher. Wer dann noch Interesse an ein Stück Historie zum CLT hat, möge doch bitte 17 Uhr wieder hier in dem Vortragsraum sein. Danke.